Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Heute mit dem Moderator Ulrich Wallauer-Faderl und dem Studiogast Peter Fulda. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr Moderator Ulrich Wallauer-Faderl begrüßt Sie zu Jazztime Nürnberg auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. Hier im Studio begrüße ich meinen Gast, das ist heute Abend der Peter Fulda, seines Zeichens Pianist und Komponist. Guten Abend, Peter.
Hallo Uli, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also ich freue mich wahnsinnig, dass es mir gelungen ist, dich hierher zu kriegen ins Studio, denn es ist schon eigentlich schon länger ein Anliegen, dich mal hierher zu bitten, mal wieder. Du warst schon mal bei mir in einer Sendung, das ist eine ganze Weile her, zusammen mit jemand anderem, und das Gespräch mit dir hat mir so viel Spaß gemacht und hat so viel Reichtum an Informationen rübergebracht, dass ich gedacht habe, den Peter müssen wir nochmal einladen. Und immer wenn ich davon gesprochen habe, auch anderen gegenüber, dass ich das gerne machen würde, habe ich so einen Satz gesagt, der vielleicht ein bisschen doof ist, aber ich habe mir gesagt, der Peter ist the most underrated piano player in town. Das gilt natürlich nicht für seine Kolleginnen und Kollegen, die Musiker sind, sondern was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und das soll sich jetzt ändern. Denn endlich gibt es nun nicht nur einen, sondern auch mehrere Anlässe,
ja,
für diese
kommt,
Sendung.
Dann kommt's dick, gell?
Ja, und zwar der wichtigste, nein, nicht der wichtigste, aber für mich natürlich oder fürs Jazzstudio wichtig ist, dass du auch jetzt im November im Jazzstudio spielen wirst. Mhm. Und zwar am 25., Samstag, dem 25.
Ja, genau.
November. Und zwar wirst du da deine Tarot-Suite präsentieren, beziehungsweise eine neue Version, oder wie ist das?
Nee, also das ist auch das, was wir gerade eben gehört haben. Das ist genau die Band, die dann da spielen wird.
Aus der Tarot-Suite.
Aus der Tarot-Suite. Und ich habe die vor 25 Jahren geschrieben. Also es war eigentlich so die erste große Komposition.
Also vor 25 Jahren, wie alt warst du vor 25 Jahren, Peter?
24
Jahre. Du bist also schon fast 50.
Ja. Genau, und das also war quasi das erste größere Werk, das sind 22 Stücke, da habe ich auch meine erste CD davon gemacht dann. Und ich habe aber nicht alle 22 Stücke aufgeführt und auch nicht aufgenommen damals. Und dann habe ich vor 2 Jahren, bin ich dann nochmal drüber gestolpert.
Beim Dachboden aufräumen.
Genau. Und dann habe ich da halt diese Stücke, diese Jugendwerke gesehen und dachte so, da ist ja sogar noch ein bisschen Potenzial drin irgendwie. Und habe mir die dann genauer angeschaut. Ich bin nochmal drüber gegangen mit dem Komponierstift und einfach so Sachen, die ich einfach jetzt weiß, die funktionieren, und habe ich dann jetzt das nochmal.
Mit der Erfahrung der reifen Jahre, ne?
Ja, genau. Die Jugendsünden ausmerzen. Und da habe ich jetzt halt dann nochmal ein komplettes Programm tatsächlich mitgekriegt und bin sehr froh um die Band, die das spielt. Da ist fantastische Markus Harm dabei. Den haben wir gerade am Sopransaxophon gehört. Normalerweise spielt er Alto. Am Bass ist der Peter Christoph, der auch hier sehr wirksam ist. Der hat die Session zum Beispiel wieder ins Leben gerufen, wofür man ihm gar nicht genug danken kann. Und der Jan Brill ist am Schlagzeug. Der macht hier die Reihe Brozzi Jazz. Also es ist eine tolle, sehr aktive Band. Und dass es alles fantastische Musiker sind, braucht man überhaupt nicht sagen. Genau. Und da bin ich sehr glücklich mit dieser Band.
Und die wird live zu erleben sein am 25. November im Jazzstudio. Aber es gibt noch einen weiteren Anlass. Endlich wird der Peter auch entsprechend gewürdigt. Und zwar jetzt, demnächst, in wenigen Tagen. Denn der Peter Fulda ist einer der Preisträger des Kunst- und Kulturpreises der Stadt Nürnberg, der überreicht wird am 13. November in der Tafelhalle.
Genau.
Und dazu von meiner Seite und von der Seite aller, die dich kennen und wertschätzen, herzlichen Glückwunsch,
Peter. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Noch ein Anlass ist geboten, und zwar wirst du jetzt in diesen Tagen präsent sein beim Festival New Jazz. Genau. Das Festival New Jazz hat ja begonnen gestern, am Mittwoch, den 8. und geht noch bis Sonntag, den 12. November. Und am Samstag, den 11. bist du da zugange mit was?
Da spielen wir die utopische Ballettmusik, nenne ich das, von Charles Mingus. The Black Saint and the Sinner Lady.
Ja, dann wirst du noch zu hören sein am 17. November. Das hast du mir gerade vorhin erzählt, kurz vor der Sendung noch, mit dem Werner Haider, oder wie ist das?
Das ist von der Metropolmusik, der Verein, den wir haben für kreative Musiker quasi. Und da werden wir Stücke vom Werner Haider aufführen. Der Werner Haider ist ja so einer der wirklich bedeutenden Komponisten.
Und er ist aber nicht dabei, oder?
Doch, er spielt dabei. Sogar mit, ja. Mhm. Er spielt bei einem Stück selbst. Er spielt seine Sonata in Jazz mit dem Günter Voigt zusammen. Und wir sind insgesamt 22 Leute und spielen Stücke von ihm aus den 50ern bis jetzt. Er hat uns ein Stück geschrieben, so, und das, das wir uraufführen durften. Und sowieso, wir haben 2 Sachen uraufgeführt von ihm. Er hat ja damals in den 50ern hat er fürs Modern Jazz Quartet geschrieben und für Benny Goodman und Jimmy Giuffre und so. Also der war wirklich bei diesem Third Stream, wie man das nennt. Also damals in den 50ern gab es so diese Bestrebung, neue Musik und Jazz zu verbinden. Und da war er sofort mit dabei, ne? Einer der ersten, die da geschrieben haben und auch in Amerika dann präsent waren mit dem Gunter Schuller zusammen. Und das sind tolle Sachen. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir das aufführen können.
Das und das wird sein am 17. November,
17. November im Schwabach? Schwabacher Stadtmuseum, genau.
Okay. Ja, und dann warst du vor kurzem zu hören mit einem Projekt, das mich persönlich auch sehr, sehr fasziniert hat. Das hieß Orpheus Has Just Left the Building. Das genau. war Ende Oktober im Kulturforum in Fürth. Also ja, du bist im Großraum, du bespielst den ganzen Großraum.
Ich habe ja in Fürth mal gewohnt.
Das war eigentlich die Schule. Das ist ein Musikprojekt, so heißt auch der Untertitel, zwischen Barock und Jazz. Mhm. Da, sagen wir da was dazu noch?
Also ich habe vor ewigen Zeiten mal für den Bayerischen Rundfunk so ein Projekt gemacht mit einem französischen Countertenor und seiner Truppe, das war Laute und Cembalo, und von unserer Seite mit einer Jazzsängerin, einem Tabla-Spieler und einem Kontrabassisten. Und da hatten wir auch zwei Stücke von Henry Purcell, oder Purcell, ich weiß
nicht. Ich glaube, Henry Purcell heißt
er. Purcell, okay, ja. Henry Purcell, im Programm, und da war ich sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Und ich wusste jetzt nicht genau, warum und so, aber ich habe immer im Hinterkopf gehabt, Mensch, das müsste man doch nochmal irgendwie hochziehen. Und dann habe ich den Johannes Reichert getroffen, einen Countertenor, der hier bei uns lebt. Und der hat die gleiche Liebe zu Purcell. Und dann haben wir beschlossen, wir machen so ein Projekt.
Also ich habe mir das angehört, ich war dort vor Ort und ich war wirklich hin und weg. Jetzt weiß ich nicht, wir haben einen Mitschnitt von diesem Konzert, das ist ein Live-Mitschnitt. Das hat nicht jetzt unbedingt Studioqualität. Ich würde trotzdem wagen, dass man da mal reinhört. Und zwar ist da zu hören der Peter Fulda am Piano.
Der Johannes Reichert Countertenor.
Dann haben wir noch eine weitere Sängerin.
Die Pegelia Gold aus
Berlin, oder?
Nee, die lebt tatsächlich in Pfaffenhofen. Hat lange in Leipzig gelebt und da gearbeitet. Mhm. Ja, ist eigentlich so meine Lieblingssängerin zurzeit.
Und dann haben wir noch Cembalo.
Cembalo spielt Uli Koch aus Ansbach. Und Lauteninstrumente spielt die Christine Riesner, die hier viel aktiv ist. Die hat eine ganz tolle Reihe im Pellerhaus, wo sie alte Musik mit ganz vielen wirklich tollen Ideen bringt. Und dann Alex Bayer noch am Kontrabass.
Wir hören mal kurz rein zumindest in das Stück, das heißt Wondrous Machine. Mhm.
Thank you.
Die Wondrous Machine. Ist das tatsächlich eine Komposition von Henry Purcell?
Das ist sogar das, was man glauben möchte, was als Groove da die ganze Zeit rattert, das ist von Henry Purcell. Also das war auch eins der Dinge, die mich so fasziniert an ihm, dass diese Grounds hieß das, was wir jetzt Groove nennen, hieß bei ihm damals Grounds und da war er so ein totaler König davon.
Das heißt also Grounds, was heißt jetzt?
Ground ist ein Ostinato. Die ganze Zeit durchläuft. Das ist original von ihm und da war er der absolute König, über diese Grounds endlos Melodien zu schreiben. Und die Wondrous Machine, vielleicht noch zu sagen, da geht es um eine Orgel. Also er beschreibt die Orgel in dem Stück und da sind wir natürlich dann total dagegen gegangen mit so einem fitzlichen Sound und diesen Percussion-Dinger dazu.
Ja, und das ist also live aufgenommen im Kulturforum in Fürth.
Ja, genau.
Peter, vielleicht mal ein paar Sätze zu deinem Werdegang. Du bist also bekannt als Pianist und Komponist. Hast du studiert oder wie bist du da dazu gekommen?
Ja, also ich habe mehr oder weniger...
Aus Schwabach stammst du,
aus
oder?
Aus Schwabach, genau.
Wie so viele kreative Menschen hier im Großraum?
Ja, wer denn noch? Nein, ich weiß schon, ist klar.
Also aus dem Blues gibt es einige, die...
Ja, na, und jüngster, der Andreas Veit, ne, der ganz, ganz toller Pianist, der kommt ja auch aus Schwabach. Ja, aber ich bin da mehr oder weniger autodidaktisch aufgewachsen eigentlich. Also in meiner Familie gab es 3 Klaviere und mein Vater hat endlos viele klassische Noten gehabt und so. Und ich habe aber sehr früh Klavierunterricht verweigert. Also ich habe relativ früh angefangen, so mit 4 oder 5 Jahren und wollte aber keinen Unterricht haben. Habe mich dann so Noten lesen gelernt und mich selber durch diese ganze Literatur gespielt. Bei Beethoven hatte ich so das erste Erweckungserlebnis und dann später halt Jazz kennengelernt und mich da drauf konzentriert und dann über die Workshops in Erlangen, die ja recht bekannt sind, die Jazz-Workshops im Frühjahr in Erlangen immer, kam ich zum Chris Beyer und habe bei dem dann so ein paar Stunden gehabt und wollte dann unbedingt bei ihm studieren und das hat geklappt. Und dann,
der war dann Dozent hier in Nürnberg? Oder?
Nein, der hat in Würzburg, eigentlich so den Jazzzweig in Würzburg mit aufgebaut. Und ich war da so im ersten oder zweiten Jahr gleich auch bei ihm dabei. Und das war eine tolle Zeit, weil da war der Jazzunterricht noch sehr experimentell. Also das war alles eine weite Fläche, wo man alles Mögliche ausprobieren konnte.
Und hast du auch abgeschlossen?
In Würzburg habe ich abgeschlossen, ja.
Naja, bei dir weiß man nicht so genau.
Nee, ich habe in Köln.
Weil du dich ja ungern immer irgendwo.
Nee, ich habe halt so ein publiches.
Also lieber dein Ding einfach machst. Also
tatsächlich, das stimmt. Ja. Und das, was ich in Köln dann, in Köln habe ich nicht abgeschlossen an der Hochschule, wo ich Komposition studiert habe noch. Und dann war mir das irgendwie am Schluss zu blöd, dieses Getue da, eine riesen Big Band anschleppen und dann da vortanzen und so. Okay.
Ja, später hast du aber dann doch mit Big Bands gespielt und mit Big Bands aufgenommen, unter anderem mit dem Sunday Night Orchester, das ist richtig? Ja, da hätten wir was dabei, aber ich würde ganz gern, einfach weil ich neugierig bin und weil ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach den Menschen Peter Fulda und den Pianisten und Komponisten ganz unverstellt und ohne Beiwerk zu Gehör bringen möchte, würde ich gern von einem Solo-Projekt von dir was präsentieren. Und da hast du was dabei. Das Stück heißt wie?
Das heißt Vault Visit und das ist aus einer Suite. Ich schreibe immer dann gleich Suiten so.
Also Suite heißt, da müssen wir mehrere Sachen hintereinander passen.
Das sind 12 Stücke in dem Fall, ja genau. Also auch die aber halt auch zusammenhängen. Ne? Nicht einfach nur so ein Album, eine Sammlung von Stücken, sondern die konzeptionell zusammenhängen oder auch verwoben sind und so. Und die hieß Black Flash und ist in Zusammenarbeit mit einem bildenden Künstler entstanden, dem Maler und Grafiker Albrecht Fendrich. Der hat so eine Reihe von Solarisationen, hat er das genannt. Also er hat nachts fotografiert und dann quasi das Negativ weiter bearbeitet. Also nicht ein dunkles Bild, sondern ein sehr helles Bild. Alles, was schwarz war, wird weiß und umgekehrt. Und da hat er sehr, sehr schöne Arbeiten gemacht. Und da durfte ich mir dann 12 aussuchen, zu denen ich Stücke komponiert habe. Und dieses Stück heißt Vault Visit, weil bei ihm ist da so eine Tiefgarage zu sehen. Ist sehr, sehr geheimnisvoll sieht das aus. Man hat doppelte Spiegelungen im Rückspiegel von dem Auto und so. Das ist ein tolles Bild. Genau, und da habe ich dann, wollte ich auch so ein geheimnisvolles Stück dazu machen.
Thank you.
Wie hieß das?
Vault Visit.
Vault Visit.
Besuch, ja, in der Höhle.
Quasi. Erzähl uns noch mal ganz kurz, wie hast du diese speziellen Sounds erzeugt? Das ist nichts Elektronisches, das ist ganz mechanisch, handwerklich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Dann das ist ja so Geheimnis. Ne? Aber es sind quasi Präparationen im Klavier. Mhm. Oder
also wir lassen das Geheimnis einfach ruhen. Ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass du sehr oft bei deinen Kompositionen so visuelle Sachen hast. Du hast mal beim letzten Sendung was von Architektur erzählt, die, ja, dich beeinflusst, ja, hat, oder Filme.
Ja, oder auch Literatur oder was, mhm, weiß ich. Also ich bin sehr neugierig eigentlich, glaube ich. Und es ist halt gut, finde ich, wenn man sich so intensiv mit einem Thema beschäftigt, außer musikalisch, dann da resoniert ja immer irgendwie was. Also
bei dir zumindest als Komponist.
Ist das nicht bei jedem? Also ja, wenn man sich für was interessiert, dann resoniert was, oder?
Ja, aber das in dem Sinn, dass dann auch dann Töne auf Papier gebracht werden, oder das schafft nicht jeder.
Will das denn jeder? Also ich mache das halt sehr gerne. Mir macht das Spaß. Ne? Ja, klar. Und dann.
Also hier war es jetzt die Fotografie des Künstlers, wie hieß der?
Albrecht Fendrich.
Und bei dem nächsten Stück, was wir von dir hören, das heißt?
The Ragged People quasi, die zerlumpten Leute.
Was liegt da für Gedanke oder zugrunde, oder was, ja, das hat dich da bewegt?
Das ist aus dem Zyklus Eight Rituals, und da habe ich mich mit Initiationsritualen beschäftigt.
Als da sind so, beispielsweise?
Ach, Konfirmation. Oder auf Bali gibt es so einen ganz beeindruckenden Initiationsritus, wo junge Leute, ich weiß gar nicht genau, worum es da geht, aber irgendwann klatschen die dann in einem Höllentempo auf Offbeats. Also dass die, mhm, ne, was man bei uns im Bierzelt immer nicht macht, da, mhm, wird immer auf Downbeat geklatscht. Mhm. Und also quasi auf 2 und 4 klatschen, aber in einem Wahnsinnstempo. Also wo sich unser eins eh schon schwer tut, und da machen das dann aber so 50 Jungs gleichzeitig und sind total präzise. Das fand ich unglaublich beeindruckend. Okay. Und bei dieser, das Konzept von dieser Suite oder von dieser Stückesammlung Eight Rituals war, dass es immer mitten im Stück irgendwo einen ganz starken Bruch gibt. Also man hat quasi eigentlich sowas fast wie 2 Stücke, die aber sehr, sehr eng zusammenhängen, aber fast komplementär sind gleichzeitig.
Und bei dem Stück, das wir jetzt hören werden, das Ritual Nummer 3, ist da ein bestimmtes Ritual im Hintergrund? Oder?
Ja, also da ist so diese Idee der Zombifizierung. Das habe ich, gab es neulich einen ganz schönen Bericht auf Arte drüber. Also dass wir in unserer Arbeitswelt nahezu zombifiziert sind. Also wir haben viele von uns, oder die meisten von uns haben so Jobs, wo sie halt einfach diesen scheiß Job machen, 8 Stunden lang, und da gehen sie halt durch, damit sie sich ansonsten ihr Leben leisten können. Ne? Und
ich hätte jetzt gesagt, Entfremdung.
Ja, aber was ich so faszinierend an dieser Zombie-Idee war, während dieser Zeit findet ja dann kein Leben statt. Ne? Also man glaubt, man würde dann nicht leben. Man lebt aber natürlich schon. Mhm. Und ich glaube, viel Wut und viel Unzufriedenheit und viele negative Dinge kommen daraus, dass wir, wie du sagst, eine entfremdete Arbeitswelt haben.
Schlimm ist ja, dass ganz viel von dem Reichtum oder der Welt, die wir hier produzieren, unter diesen Umständen produziert, richtig, wird.
Genau.
Viele Menschen arbeiten.
Auf Kosten des Lebens. Ja. Also, und noch dazu mit der Digitalisierung, wie sie gerade passiert, gehen wir noch weiter. Wir nehmen den Leuten nicht nur ihr Leben weg, sondern auch noch ihre Ideen und ihren Geist eigentlich. Ne? Also wenn man sich so, was Facebook macht, was Google macht, das ist wirklich ein Eingriff in das Denken der Menschen. Also das, ich will die jetzt nicht verteufeln und so, das liegt natürlich auch daran, wie wir damit umgehen. Aber ich höre jetzt schon auf zu philosophieren, das wird jetzt gerade ein bisschen viel, glaube ich.
Ja, es ist eine Musiksendung auf jeden Fall, und wir schauen oder hören uns an, wie du da ein bisschen gegensteuerst musikalisch mit The Ragged, kann man das so sagen?
The Ragged People, lassen wir uns doch mal überraschen. Thank you.
The Ragged People. Wen hat man denn da gehört mit dir zusammen?
Da war Roland Neffe am Vibraphon, der hier an der Hochschule auch unterrichtet. Dirk Mündelein, mein Lieblingsgitarrist an der E-Gitarre. Henning Sieverts am Kontrabass und Bill Elgart am Schlagzeug.
Auch große Namen. Also den Pianisten kann ich... Den Gitarristen
kenne ich nicht. Kenn ich nicht.
Den Gitarristen kann ich jetzt zwar
nicht. Ja, der ist, das ist, also um auf deine Ansage zurückzukommen, das ist wahrscheinlich wirklich der most underrated Gitarrist in Deutschland sogar. Weil der ist wirklich fantastisch. Das ist aber auch so einer, der einfach überhaupt keine Eigenwerbung macht. Absolut nicht. Der verweigert sich da. Spielt aber umso besser.
Wir hören uns doch jetzt noch ein Stück von der Big Band vom Sunday Night Orchestra an, weil du gesagt hast, du wirst es unbedingt hören.
Ich kenn's schon.
wir hören mal rein. Du hast was geschrieben für Sunday Night Orchestra. Das Stück heißt Beloved.
Genau, und das ist auch wieder aus einem größeren Zyklus. Der heißt Morning Songs und da habe ich mich mit Blues beschäftigt.
Ja, dann müssen wir es unbedingt hören.
Eben, ne? Ich liebe Blues auch. Und jedes dieser, also es sind 24 Blues-Stücke, aber jedes der Stücke hat auch noch so ein bisschen einen Hinterbau, Unterbau. Und bei dem geht es um das Buch von Toni Morrison, Beloved, was ich eins der ganz großen Bücher finde, die es im 20. Jahrhundert geschrieben wurde.
Wir müssen noch eine Literatursendung auch machen.
Wir machen noch eine Literatursendung. Okay. Bringe ich meine Bibliothek hier mit rein. Ja, und also wo ich glaube, dass man ganz, ganz viel über Jazz verstehen kann aus diesem Buch. Toni Morrison hat auch ein Buch geschrieben, das Jazz heißt, das ich nicht so wahnsinnig gelungen finde, aber Beloved ist echt ein ganz, ganz großer Wurf. Und darauf bezieht sich dieses Stück.
Thank you.
Beloved, ein Blues aus deiner Feder, Peter, und aufgenommen mit dem Sunday Night Orchestra, das ist schon ein bisschen länger her?
Das war 2011.
Ja, das ist ja ein Blues, wie du mir gesagt hast. Wir kommen vielleicht da ganz gut zum Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde. Es geht um Tradition, um Jazz, die Wurzeln des Jazz. Was ist überhaupt Jazz? Also Blues ist ja eine der Wurzeln des Jazz.
Sicher.
Und dann gibt es immer wieder neu aufflammende Diskussionen. Was macht eigentlich Jazz aus und so weiter und so fort. In der neuesten Ausgabe vom Jazz-Podium gibt es einen Beitrag, der sagt, ja, Jazz ist eigentlich eine historische Geschichte, das ist die klassische Musik oder des 21. Jahrhunderts und ist eigentlich zu Ende und alles, was jetzt noch als Jazz daherkommt, ist eigentlich kein wirklicher Jazz mehr. Es hat moderne Musik unterschiedlicher Qualität, sicher zum Teil auch sehr guter Qualität, aber dem fehlen ganz bestimmte Merkmale des Jazz, als da sind, was weiß ich, Swing und so weiter. Und deshalb dürfte man da nicht mehr von Jazz reden. Was ist für dich Jazz oder wie ist da deine Position in dieser Diskussion?
Also ich finde, es gibt einen Spruch von Miles Davis, der das Ganze wunderbar auf den Punkt bringt, wo er wieder angefangen hat zu spielen, übrigens auch mit sehr viel Blues, ne? Die Star People, diese Platte, wurde gefragt, ist das denn jetzt eigentlich noch Jazz und so? Und dann hat er gesagt, I don't know what it is. What is it? Hat er den Journalisten gefragt. Ja? Also bei Miles fand ich wunderschön, dass es ihm einfach vollkommen egal war, wie das Ding genannt wird. Und ich glaube, viel von der Diskussion ist meiner Meinung nach eine Verwechslung zwischen Musikindustrie und Musik als Kunst. Ich denke, Jazz ist eine Kunstmusik, war er von Anfang an. Ich beschäftige mich gerade viel mit sehr frühem Jazz. Also bereits New Orleans war eine ganz interessante Kunstform eigentlich. Und Kunstmusik hat nie, meiner Meinung nach, hat nie so Merkmale, auf die sie festzulegen ist. Ne? Bildende Kunst hat nie Vordergrund und Hintergrund oder muss unbedingt eine Zentralperspektive haben oder muss unbedingt ein Stillleben abbilden oder so. Also es ist Kunst, ne? Und deswegen entwickelt sich das Ding und es ist frei und es ist besonders interessant, immer wieder neue Elemente drin zu finden, auf neue Sachen loszugehen. Eins der interessantesten Trios, finde ich zurzeit, ist das von Tyshawn Sorey, die ganz viel mit Spektralmusik, die es in den 60er, 70er Jahren in Frankreich gab, arbeiten und da ganz fantastische Musik machen, die auch nicht swingt oder
ja,
so.
Ja gut, aber die Frage ist ja, ist es dann halt fantastische, gute Musik des 21. Jahrhunderts mit improvisatorischen Elementen? Oder ist es Jazz noch?
Das ist ja die Frage. Ich sag mal so, deswegen habe ich die Musikindustrie gebracht. Diese Labels, die braucht die Musikindustrie, um Sachen zu verkaufen und um CDs einzuordnen oder um Festivals zu veranstalten. Also das ist immer so eine Kiste, die Musik verkaufen will. Dann braucht es Labels
unbedingt. Also ich habe mich ja schon natürlich auch ein bisschen mit Musik und Jazzgeschichte beschäftigt. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass es durchaus auch gerade von den afroamerikanischen Jazzmusikern auch Widerstände gegeben hat gegen diesen Ausdruck Jazz. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber so die gesagt haben, nein, das ist Jazz ist ja auch durchaus nicht nur ein schönes Wort, das ist irgendwie so.
Das ist ein Vulgärausdruck für das weibliche Geschlechtsteil.
Ja, ne? Und es gibt verschiedene, glaube ich, verschiedene Interpretationen, aber die halt gesagt haben, das, was wir machen, ist klassische afroamerikanische Musik oder was immer auch, aber dieses Label ist ja, kommt gar nicht unbedingt von den Jazzmusikern selber, also auch von denen, die die Jazzpuristen ja noch als Jazzer bezeichnen, die haben das gar nicht unbedingt selber so immer gut geheißen, dieses Etikett.
Richtig. Ne? Also und du hast ja ganz viel, was dann wirklich wichtiger Jazz wurde. Bebop zum Beispiel, der entstand ja aus einem Protest gegen die Vereinnahmung dieser Musik, die da gespielt haben. Also Paul Whiteman und so, wenn die dann so den Swing verschleimt haben und so. Und dann kam Charlie Parker, Gillespie und Monk und haben halt eine ganz neue Musik gemacht. Und damals hat Louis Armstrong schon gesagt, das ist ja kein Jazz mehr. Ne? Und für uns ist das jetzt quasi die Bibel. Ne?
Ja.
Und dann kam nach dem Bebop, hat dann Miles diese... wie man das dann nennt, was danach kam. Dann kamen noch Hardbop und Funk-Jazz und Free-Jazz und alles.
Also
das sind immer so Labels für eigentlich eine ganz lebendige Musik, die sich ständig verändert. Und ich akzeptiere einfach sehr gern, dass das eine Musik ist, die sich ständig verändert und wo ich nie weiß, was als nächstes passiert. Das ist doch eigentlich wahnsinnig interessant.
So, da bin ich jetzt beim nächsten Punkt. Weil der Komponist Peter Fulda komponiert, wie ich finde, auch, also gerade das letzte Stück, ich bin doch froh, dass wir das doch genommen haben, grandiose Nummern. Wie ist es da bei dir mit der Improvisation? Wie viel Platz nimmst du dir? Natürlich ist ein Unterschied. Big Band ist immer natürlich mehr vorgegeben. Da kann man, aber wie ist der Stellenwert der Improvisation? Wie viel Platz nimmst du dir? Wie viele Freiheiten haben die Bands, in denen du spielst? Da, ja, wie ist der Stellenwert der Improvisation? Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Also was ich improvisiere selber sehr gern auch total frei. Also das mache ich mit dem Bill Gelgart gern, also wo es überhaupt keine Vorgaben gibt. Wir fangen einfach an zu spielen und sind dann, hören dann in der Regel so nach 45 Minuten auf nach einem Set. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, finde ich großartig. Ich finde auch, dass das in Nürnberg gibt es da eigentlich einen wunderschönen Ort auf AEG, diese Werkstatt 141. Da passiert freie Improvisation und da kommen halt immer nur so 8 Leute oder so.
Wer ist das?
Der Hannes Selig macht das. Ist eine wunderschöne Kiste. Ich habe bisher nur sehr, sehr gute Konzerte gehört. Ich war noch nicht immer da, aber also, fand ich wirklich großartig. Es ist halt so ein Ding, was man nicht verkaufen kann. Ne? Also Improvisation ist einfach sehr schwer in den Griff zu kriegen von jemand, der damit Geld verdienen will.
Okay, wir angesichts der Zeit und weil wir noch was hören wollen, unterbreche ich dich hier jetzt. Es gibt ja einen Ort der Improvisation hier sehr lebendig, wie du schon erwähnt hast, von Peter Christoph dankenswerterweise wieder angeschoben, ins Leben gerufen. Das ist die Jazz-Session jeden Dienstag und da wird ja auch improvisiert. Da bist du nicht vor Ort?
Nicht mehr so viel. Also ich war, wie ich studiert habe und später war ich regelmäßig auf Sessions. Man muss da unbedingt hin. Also als Jazzmusiker, der das kennenlernen will, das Metier und die ganze Sprache und so, der muss selbstverständlich auf die Session gehen. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich habe das auch sehr, sehr gern gemacht. Ich spiele nach wie vor gern Standards. Ich mache es nicht mehr oft. Aber
das wäre jetzt, da wollte ich nämlich darauf hinaus, weil bei den Sessions ist ja natürlich, wird improvisiert, aber es ist ja doch, da sie die Leute natürlich auf irgendwas einigen wollen oder müssen, sind auch viele festgelegte Sachen dabei. Es gibt immer so, spielt einer Solo, dann der nächste Solo. Ja. Also da kann man ja auch drüber streiten, wie frei ist das wirklich so.
Ich finde wunderbar daran, das kann so frei sein, wie man möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach eine Rhythmusgruppe habe, die will halt unbedingt Hardpop spielen ums Verrecken und die weiß genau, wie viel Viertel gehen und wo dann das aufhört und wo die vor allem hier angeht und wer wann was spielen darf, das nervt mich ziemlich. Also das turnt mich sehr ab. Ich schätze diese Sprache sehr. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man als Jazzmusiker die Form, das beherrscht einfach, also dass man die Sprache kann und sich darin zurechtfindet. Aber ich finde halt, man muss das benutzen, um Freiheit zu leben in der Musik dann. Ne?
Ja, das ist so ein bisschen eine Ambivalenz, was ich so ein bisschen, ich war häufig da, so ein bisschen zu erleben, ne? Dass da, dann wird, ja, dann kann der nicht immer richtig die Form und so, wird dann diskutiert, so hört man so ein bisschen manchmal.
Und ich habe halt, zum Beispiel letztes Jahr mit dem Christian Lillinger haben wir ein Projekt gemacht, der ist ein fantastischer Schlagzeuger, also es ist unglaublich, wie der spielen kann und der kann natürlich auch auf so einer Session perfekt spielen und kann diese ganzen Formen machen und der ist aber überhaupt nicht böse, wenn irgendjemand mal eine Form killt oder so, sondern der folgt sofort der Musik. Der folgt nicht der starren Form und dem und diesem Gesetz, das da angeblich irgendwo wäre, sondern der spielt da halt dann das, was jetzt gerade anliegt, ne? Und versucht daraus das Beste zu machen. Das ist mir wesentlich sympathischer, weil das führt in die Freiheit. Der Weg führt in die Freiheit und so, dass jeder sein kann, wer er will. Ne? Und da soll er gefälligst dran arbeiten, wer da ist, das ist schon okay. Aber man darf nicht ein Regelwerk über den künstlerischen Ausdruck stellen. Thank you.
Ja, das war jetzt ganz ohne Ansage. Mit wem warst du denn da zu hören? Weil alleine warst du das nicht am Klavier, oder?
Nein, ich gebe mir zwar Mühe, aber so geht es dann doch nicht allein. Das war mit Michael Wollny zusammen.
Der stammt ja auch hier aus dem Großraum?
Aus Schweinfurt kommt er, ja.
Ah ja, genau. Doch, also schon noch ein Franke zumindest.
Ja, hört man auch.
Gut. Ja, auch ein toller Pianist. Dem hast du öfters was gemacht, oder war das so?
Ja, wir hatten eine Zeit lang eben ein Klavierduo und das war... Ja, fand ich wunderschön, war ganz, ganz toll mit ihm zu arbeiten.
Mann, oh Mann, Peter, die Zeit ist schon wieder quasi um. Wir haben zum Beispiel überhaupt nicht gesprochen über deine Herzensangelegenheit Metropolmusik. Bist du einer der Mentoren, kann man schon sagen.
Ja.
Und damit auch zusammen das Label 11, glaube ich. Da hätte es sicher auch noch vieles zu erzählen gegeben, was da deine Gedanken sind und so weiter. Wir müssen uns doch nochmal treffen. Aber dann machen wir ein bisschen Pause, okay. Und dann machen wir nochmal was zusammen mit Literatur und so. Zum Abschluss der heutigen Sendung möchte ich mich natürlich erstmal bei dir bedanken.
Ja, vielen Dank dir
für die Einladung. Tolle Gespräch und sehr aufschlussreichen Gedanken, die du da mitgeteilt hast. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden da auch ihre Freude dann gehabt haben, zu Hause an den Radios oder auch unterwegs im Auto oder bei der Arbeit. Wir schließen nochmal mit einem Stück aus der Tarot-Suite. Mit der du ja zu hören sein wirst. Ich mache jetzt Werbung fürs Jazzstudio nochmal. Am 25. November im Jazzstudio.
Jawohl.
Und da haben wir für den Schluss uns aufgehoben das Stück Death, der Tod.
Genau, ist doch ein guter Schluss.